Saidi, heute geht's mal darum, auf welcher Seite der Macht du stehst.
Meine Güte, ich muss jetzt eine Darth Vader-Maske kaufen und hier mal schwer ins Mikrofon schnaufen.
Und nein, es geht tatsächlich nicht um Star Wars, sondern um die Krankenversicherung. Die gute alte Welt der zwei Systeme. Aber das ist für manche ja tatsächlich eine sehr emotionale Sache. Also es ist ja tatsächlich vergleichbar mit der hellen oder der dunklen Seite der Macht. Und die Frage ist natürlich, wie findest du jetzt raus, auf welcher Seite du besser aufgehoben bist? Und wenn es die private Versicherung ist, wie findest du dann eigentlich die richtige Versicherung für dich? Und das erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, das Thema gesetzliche oder private Krankenversicherung ist ja fast so ein beliebtes Streitthema wie kaufen oder mieten. Da kann man ja gerade bei so Leuten, die sich viel mit ihren Finanzen auseinandersetzen, ziemlich zünftigen Streit sorgen. Aber das Problem ist ja so ein bisschen, im Gegensatz zu kaufen oder mieten, ist die Entscheidung ja sehr, sehr final.
Ja, also in vielen Fällen schon. Also ich glaube auch, dass es tatsächlich viel mit Glaubenssätzen durchdrungen ist, dieses Thema, und manchmal auch nicht so viel mit Fakten, muss man ganz klar so sagen. Und die Entscheidung, wo du sagst, Entscheidung final ist, weil in den meisten Fällen, wenn ich mal in die private Krankenversicherung gehe, dann ist es nicht so, dass ich da kurzfristig wieder rausgehe, was unter bestimmten Umständen schon geht und auch nicht mit so einem großen Problem ist, sondern meistens bin ich halt dann lange, wahrscheinlich Jahrzehnte da drin und stelle dann erst sehr, sehr viel später, nämlich typischerweise im Alter erst fest, dass das vielleicht nicht die beste Idee war, weil ich mich, und das ist halt das Punkt und den wollen wir bestimmt heute hier rüberbringen, weil ich mich damals in meinen 30ern, nicht richtig informiert habe über diese Entscheidung. Und gleich vorweg, das soll jetzt nicht schon wieder so, weil ich ja gerade Glaubenssätze hier angesprochen habe, ja, so total einseitig klingen. Das private Krankenversicherung kann für bestimmte Leute eine total gute Entscheidung sein. Aber ich sage es einfach mal so, wir sagen immer den gleichen Satz. Bei weitem nicht jeder, der in die private Krankenversicherung kann, sollte auch in die private Krankenversicherung. Und das, glaube ich, werden wir heute ein bisschen mal genauer aufdröseln.
Du hast das schon angesprochen. Oft ist ja wirklich das Problem, ein bisschen so eine Autobahnsituation. Der Moment, wenn du dann raus willst, ist eigentlich, wenn du schon an der Ausfahrt vorbei bist, leider.
Also da müssen wir einfach mal Folgendes feststellen. Das ist die Entscheidung, private, pro oder contra, die private Krankenversicherung, vor allen Dingen pro, ist, würde ich sagen, nach dem Hausbau, ja, glaube ich, kann man sagen, nach dem Hausbau, die weitreichendste und finanziell schwerwiegendste Entscheidung, die man im Leben trifft. Punkt. Gerade deshalb, weil, wie du richtig sagst, die meisten nicht mehr raus können, entweder aus Gründen, die was finanzieller Natur sind oder einfach rechtliche Regelungen. Also Hintergrund ist halt folgendes, dass wenn ich mal 55 bin, komme ich so gut, gibt es fast keine Möglichkeit mehr, aus der privaten Krankenversicherung rauszukommen. Das heißt, dieses Modell zu sagen, ja, ich genieße mal während meines Arbeitslebens die Vorteile der privaten Krankenversicherung im Sinne von besserer Behandlung und so weiter. Und wenn dann die Beiträge im Alter nicht mehr so richtig finanziert werden, dann gehe ich halt in gesetzliche zurück. Das funktioniert nicht. Und genau so etwas soll diese Regelung übrigens auch verhindern. Das würde das, wie man so schön sagt, das Kollektiv kaputt machen.
Das ist ja auch genauso das Problem. Also wenn ich quasi älter werde, steigt halt der Beitrag ja meistens. Und ich kann es halt irgendwann nicht mehr zahlen oder ich will es vielleicht auch nicht mehr zahlen, einfach weil auch mein Einkommen ja in der Rente sinkt.
Genau, also das Hauptproblem, glaube ich, was man an der Stelle mal klar machen muss, wir kommen bestimmt noch auf diese ganzen Leistungsgeschichten und so weiter, ist, wie halt der Beitrag letztendlich berechnet wird. Und im Fall der privaten Krankenversicherung kaufe ich Leistungen ein. Ich kaufe bestimmte Leistungen ein, die in vielen Fällen, wenn ich einen guten Tarif habe, auch wirklich gut sind. Da ist ja gar nichts zu sagen. Also ist in vielen Bereichen, übrigens nicht in allen, aber in sehr vielen Bereichen sind da Privatpatienten, sind Privatversicherte da besser aufgestellt, besser versorgt als gesetzlich Versicherte. Ja, natürlich. Also es ist nicht so, dass es hier irgendwie komplett ist, wir sagen hier, das ist alles Quatsch und die Private ist gar nicht so gut und so weiter. Ja, natürlich ist da was dran, dass man schneller Termine bekommt. Natürlich ist da was dran, dass es hochqualifizierte Ärzte gibt, die vorrangig oder sogar ausschließlich Privatpatienten behandeln. Natürlich ist da was dran, dass bestimmte Methoden, weil die letztlich für die gesetzliche zu teuer sind, hauptsächlich praktisch nur Privatpatienten zugutekommen, oder wenn ich gesetzlich bin, muss ich es komplett selbst bezahlen, ja, was ich mir vielleicht gar nicht leisten kann. All das gibt es. Ja, das ist gar nicht die Frage. Aber ich kaufe diese Leistungen ein, und wenn diese Leistungen im meisten Sinne teurer werden, so lassen wir diesmal grob stehen, das hat noch ein bisschen mehr dazu tun, dann steigt halt auch mein Preis dafür. Mit anderen Worten, mein Beitrag steigt. Umgekehrt habe ich das Wort Einkommen, Gehalt jetzt nicht in den Mund genommen. Für die private Krankenversicherung spielt es letztendlich praktisch keine Rolle, wie viel ich verdiene, sondern ich habe Leistungen eingekauft, die kosten einen bestimmten Preis, der tendenziell teurer wird. So. Und in der gesetzlichen spiegelt sich das übrigens auch wieder. Wir haben hier einen prozentualen Beitragssatz. Das heißt, wenn allgemein das Gehalt aller gesetzlich Krankenversicherten steigt, dann zahle ich in absoluten Euros natürlich auch einen höheren Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung. Ich zahle dann einen höheren Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung. Also es ist nicht so, dass die gesetzliche nicht auch teurer werden würde. Das Entscheidende ist nur, es ist halt prozentual zum Gehalt oder zum Einkommen. Und wenn ich in der Rente, das ist das eigentlich das Hauptthema, ein deutlich niedrigeres Einkommen habe, das ist halt bei vielen Leuten der Fall, obwohl wir hier so lange für Altersvorsorge und so weiter trommeln, aber insbesondere bezogen auf die gesetzliche Rente, dann sinkt halt auch entsprechend mein Beitrag, entsprechend meiner Leistungsfähigkeit, mein Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist das Risiko, dass ich meine gesetzliche Krankenversicherung im Alter nicht mehr leisten kann, ist nicht da. In der privaten Krankenversicherung ist das Risiko definitiv da. Und wir haben immer wieder Fälle in unserer Community, wo die Leute einfach x 100 Euro, zum Teil vierstellig Krankenversicherungsbeitrag im Monat bezahlen und sich das eigentlich nicht leisten können. Wo locker die Hälfte der gesetzlichen Rente, wenn nicht mehr, nur für die private Krankenversicherung drauf geht. Und in die Situation darf man halt einfach nicht kommen. Es sei denn, da kommen wir bestimmt drauf, ich habe es sowieso dicke hinten. Ne? Also wenn ich dann eben noch Einnahmen aus zwei Wohnungen und so kassiere, ja, und von einem dicken Depot lebe oder wie auch immer, ja, dann kann man sich auch sowas leisten.
Die größten Vorteile, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, sind ja eigentlich klassischerweise Zähne. Also auch Kieferorthopädie und sowas und halt Brille ist ja mit drin.
Genau. Also das, ich würde sagen, die Brille ist aus meiner Sicht ein nettes Goodie, ja, weil auch gesetzlich Versicherte, da geht jetzt keiner pleite an der eigenen Brille. In aller Regel ist es halt ein bisschen ärgerlich, wenn die dann einiges kostet. Bei den Zähnen ist es schon ein bisschen anders, ja, weil in der privaten Krankenversicherung, wenn ich halt immer unter der Voraussetzung, dass ich einen vernünftigen Tarif habe, da brauche ich natürlich keine Zahnzusatzversicherung, weil das ist in meinem privaten Tarif schon drin. Der heißt, da ist die Zahnzusatzversicherung mit eingebaut und damit bekomme ich halt dann auch eine teure Zahnbehandlung, gerade wenn ich schlechte Zähne habe, halt gezahlt. Und dann ist halt so dieses ganze Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich halt Spezialistenbehandlungen bekommen kann. Das heißt, irgendwelche Fachärzte, gerade in Privatkliniken und Ähnliches, die dort Leistungen, wo die private Krankenversicherung einfach bessere Leistungen bezahlt oder ich sogar an diese Ärzte überhaupt nur rankomme, wenn ich halt privat zahle, ist gleich in allen vielen Fällen dann privat versichert bin. Und das kann natürlich auch im Alter, das muss man schon sagen, ja, einen Unterschied machen. Ne? Also ich bin da kein Spezialist dafür, ja, aber ich weiß zum Beispiel, dass es halt auch bestimmte Krebstherapien gibt. Nicht, dass ich jetzt da total schlecht versorgt bin als gesetzlich Versicherter, das muss man sich auch immer vor Augen halten, dass sowieso der Anspruch der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland im Vergleich zu auch vielen anderen Ländern, auch zu europäischen anderen Ländern, sehr, sehr gut ist. Also die deutsche Krankenversicherung, überhaupt das deutsche Gesundheitssystem noch, das ist auch so ein Thema, mal sehen, wie das in ein paar Jahrzehnten aussieht, ist grundsätzlich schon auf einem sehr hohen Niveau.
Ist ja trotzdem sowas, was man sich gut überlegen sollte, haben wir auch schon gesagt. Wann jetzt die private eine Option ist, darüber reden wir gleich. Wir haben davor noch einen kleinen Punkt bei vielen normalen Podcast würde ja jetzt Werbung kommen, die gibt es bei Geld ganz einfach und generell bei Finanztipp aber nicht. Wir wollten aber trotzdem die Chance mal nutzen, um dich auf was hinzuweisen, nämlich das Finanztipp-Expertengespräch. Und da kann man, wenn man jetzt mal so eine komplizierte Frage hat, zum Beispiel zu seiner privaten Krankenversicherung, dich oder Hermann ja eigentlich ganz direkt und unkompliziert fragen.
Genau, also mein Co-Chefredakteur Hermann Josef Tenhagen hält da auch einen Experten-Talk genauso zu diesem Thema private oder gesetzliche Krankenversicherung. Wie komme ich aus der privaten übrigens auch wieder raus? Ist ja auch so eine spannende Geschichte. Und für Hermann und mich ist das wirklich ein ganz tolles Format, so in den Austausch mit ja, unseren Finanztipp-Unterstützerinnen und Unterstützern zu gehen, da auch ein Stück weit Danke sagen zu können, indem wir eben diese Fragen nach Besten und Wissen gewesen nicht beraten können, sondern nur geben können, weil es ist eben keine Beratung. Also das braucht man nicht sagen, es ist keine individuelle Beratung, aber ich glaube, dass für Leute ist es total wertvoll, da einfach mal unsere Meinung dazu zu hören, um sie vielleicht ein bisschen Hilfe an die Hand zu geben, wie sie selbst letztendlich ihr Geld da weiter besser verwalten können.
Findet zweimal im Monat statt und ist dann ein ganz normaler Videoanruf sozusagen.
Genau. Und da freuen wir uns einfach, wenn, ja, du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, auch unsere gemeinnützige Arbeit bei Finanztipp mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützt. Den entsprechenden Link packen wir dir wie immer in die Shownotes. Und ja, dann hast du auch die Möglichkeit, an so einem Expertengespräch teilzunehmen und uns Fragen zu stellen.
Dann kommen wir zurück zu PKV. Ist ja immer so ein bisschen die Frage, wann ist das jetzt eigentlich eine Option? Der klassische Fall, oder ich würde mal sagen, die meisten Leute sind wahrscheinlich verbeamtet oder viele, die in der PKV sind. Für die ist es ja, also die können natürlich unabhängig vom Einkommen wählen, wie auch selbstständig. Und für Beamte ist das ja meistens tatsächlich eine sehr gute Option.
Ja klar, also durch die Beihilfe zahlen die natürlich auch einen entsprechend niedrigeren Beitrag, was in vielen Fällen ja dann in der gesetzlichen Krankenversicherung gar nicht der Fall ist. Das heißt, ist es quasi fast schon dämlich sozusagen in die gesetzliche Versicherung zu gehen. Da ist es gar keine Frage.
Wenn du angestellt bist, gibt es ja wir haben mal wieder einen neuen Punkt in unserer Lieblingsrubrik deutsche Monsterbegriffe.
Ich liebe den Begriff. Du darfst ihn sagen.
Du darfst in die PKV wechseln, wenn dein Bruttoeinkommen über der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt.
Juristendeutsch, da schlägt doch das Wort höher. Jahresarbeitsentgeltgrenze, nur die deutsche Sprache behauptet, ich kann sowas.
Auf jeden Fall, auf Deutsch gesagt, es ist ein Mindestgehaltscheck vorgeschrieben und 2024 sind es 69.300 Euro im Jahr. Der passt sich ja auch an mit der generellen Gehaltsentwicklung. Und dann gibt es noch eine letzte Gruppe, die natürlich in die PKV kann, und das sind Studentinnen und Studenten. Weil wenn du jetzt studierst, kannst du dich ja zu Beginn des Studiums privat versichern. Und das gilt ja dann fürs ganze Studium. Und nach dem Studium, wenn ich dann anfange zu arbeiten, kann ich zurück in die gesetzliche. Gibt es aber einen Haken.
Ja, wenn du nämlich quasi selbstständig bleibst. Ne? Über die Selbstständigen müssen wir auch noch kurz reden. Aber das ist, und nicht bleibst, sondern selbstständig wirst. Ne? Also wenn du sozusagen im Studium, ja, bist eine schlaue Studentin oder ein schlauer Student und hast dann eine Geschäftsidee, machst hinterher mit ein paar Kommilitonen ein Startup auf, ja, und das ist halt dein Job. Ja, dann bist du halt nach wie vor privatversichert. Da kannst du nicht einfach in die gesetzliche, weil die gesetzliche Voraussetzung für die gesetzliche ist in dem Fall natürlich, dass du angestellt wärst in deiner eigenen Firma. Dann könntest du auch nicht immer, aber in den meisten Fällen gesetzlich versichert werden, aber dann bist du an die Private gebunden und ja, steckst da schon drin. Also auch diese Frage, mache ich da privat oder gesetzlich, ist oftmals nicht so einfach zu beantworten. Und im Zweifelsfall, wenn ich es halt nicht ganz sicher bin, dann sollte ich in die gesetzliche gehen. Und im schlimmsten Fall, wenn ich da aus der Familienversicherung, in den meisten Fällen kann ich ja dann, wenn meine Eltern eben gesetzlich versichert sind, kostenlos in die Familienversicherung gehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht in vielen Fällen trotzdem eine gute Idee, den Beitrag von, ich weiß gerade nicht, knapp über 100 Euro im Monat für die studentische gesetzliche Krankenversicherung zu bezahlen.
Und die Selbstständigen sind natürlich, sag ich mal, auch so eine klassische Gruppe, die in die Private können, wie sie wollen. Aber es ist natürlich auch einfach eine Einkommensfrage oder genau gesagt eine Frage, wie sicher denn Einkommen
genau.
noch ist.
Genau, und jetzt lass uns mal über die zwei Fälle vielleicht unterschiedlich reden. Bleiben wir jetzt gerade, weil du es angesprochen hast, bei den Selbstständigen. Ja, also gerade wenn ich mich selbstständig mache, hauptberuflich, ja, dann habe ich eben diese Chance, jetzt in die Private zu gehen. Und ich sage mal, das ist auch so ein klassischer Fall, wo leider auch aus meiner Erfahrung viele Leute auf einen, im weiten Sinne, Versicherungsvermittler reinfallen, weil für so einen jungen Selbstständigen oder eine junge Selbstständige sieht das natürlich erstmal total geil aus. Du kriegst die beiden Beiträge nebeneinander gelegt für die gesetzliche und die private, und in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen, wird der Beitrag für die private günstiger sein. Und dann sieht das erstmal nach einem No-Brainer aus. Du weißt irgendwie vom Hörensagen, oder ist es dir eben angepriesen worden im Verkaufsgespräch, dass die Leistungen der privaten besser sind. Wie gesagt, das stimmt in vielen Fällen auch. Übrigens nicht in allen Fällen, weil manchmal werden da auch total Billigtarife in der privaten Krankenversicherung verkauft, die nicht wirklich besser sind als die gesetzliche oder sogar schlechter sind in vielen Bereichen. Wir können jetzt eh nicht alle Unterschiede aufzählen, das wäre zu viel. Ja. Es ist zum Beispiel so, dass nicht in allen Fällen in der Psychotherapie die private besser ist. Da kommt immer ein bisschen auf den Fall an. Aber bleiben wir mal kurz dabei. Genau, und dann sage ich ja, oh, da zahle ich irgendwie, ich mache jetzt ein Beispiel, 100 Euro weniger in der privaten für bessere Leistungen. Das klingt erstmal nach einem No-Brainer. Aber tatsächlich muss man das halt als eine langfristige Entscheidung begreifen, weil das sind vielleicht jetzt 100 Euro weniger, aber das mag dann später eben im Alter insbesondere andersherum aussehen. Also auch da ist es vor allen Dingen, wenn die Einkommenssituation für so einen jungen Selbstständigen nicht klar ist und ich weiß, wie das Geschäft läuft zum Beispiel, ja, kann ich mir den Beitrag und so weiter leisten, macht es total Sinn, da vorläufig zunächst mal in der gesetzlichen tatsächlich zu bleiben, den vermeintlich höheren Beitrag zu bezahlen, um sich einfach die Optionen offen zu halten. Und ich kann dann immer noch später, nicht viel später, aber ich sag mal vor 40, ja, wenn das Geschäft wirklich läuft, wenn meine Business-Idee wirklich gut funktioniert, ja, und ich habe dann total solide Einnahmen und damit wahrscheinlich verdiene ich dann auch richtig gut, weil meistens ist es ja so, dass es bei Selbstständigen entweder es läuft so nicht so gut oder es läuft richtig gut und dann verdiene ich in vielen Fällen natürlich auch deutlich mehr als ein entsprechender Angestellter, dann kann ich mir so eine private Krankenversicherung auch bestimmt ganz gut leisten.
Die Regel ist ja eigentlich sozusagen, egal in welchem Fall, man sollte langfristig wirklich, wirklich gut verdienen und zwar gesichert.
Genau, stabil. Ja, was auch immer das stabil bedeutet bei einem Selbstständigen, das ist halt oftmals nicht so gesichert, aber ich würde nur sagen, wenn das Business halt einfach auf soliden Füßen steht, ich jetzt nicht nur ein Solo-Selbstständiger bin, der, wo man sagt, ja, das läuft eigentlich ganz gut, aber eigentlich bin ich doch von mein ganzes Business auf tönernen Füßen und wenn mir da ein Auftraggeber wegbricht, dann sieht es sofort finanziell ganz dramatisch anders aus. Also da muss man das schon gut abwägen. Und genauso als Angestellter, nur weil ich jetzt diese Grenze von derzeit knapp 70.000 Euro gerade mal so überschritten habe, muss ich mir halt meine Einnahmen- und Ausgabensituation, meine Kostensituation anschauen, werde ich mir voraussichtlich einen hohen Beitrag dauerhaft leisten können. Insbesondere dann nochmal im Alter, wenn ich halt eben nicht mehr so einen hohen Zuschuss auch vom Arbeitgeber bekommen, sondern nur noch einen geringen Zuschuss von der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch dazu haben wir genauere Informationen in unserem Ratgeber zur privaten Krankenversicherung. Den verlinken wir dann natürlich in den Shownotes, weil das macht schon wirklich aus. Ist immer vor dem Hintergrund, werde ich mir diese Versicherung, diesen Beitrag im Alter auch noch leisten können. Wenn das alles gar kein Problem ist, weil man einfach super verdient, einen total sicheren Job hat und so weiter, dann ist es eine total sinnvolle Option, aber muss ich das schon gut überlegen.
Dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Nehmen wir mal an, du hast jetzt alles mit Ja beantwortet und es ist bei dir der Fall. Das ist erstmal eine gute Situation. Wie findest du jetzt die richtige private Krankenversicherung?
Ganz kurz vorher will ich vielleicht einen Punkt noch ansprechen, ist nämlich das Thema Familienplanung. Das muss man schon nochmal kurz erwähnen, weil das spielt dann auch noch eine Rolle. Zunächst mal, wenn ich mich privat versichere, ich bin der Hauptverdiener oder auch sogar der Alleinverdiener, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass Kinder, die irgendwann da sind, auch privat versichert werden müssen. Kindertarif ja, in der privaten Krankenversicherung, das bringt mich jetzt nicht um, aber ich muss es zumindest vom Kostenpunkt her mitbedenken. Und dann gibt es noch einen größeren Punkt, der auch echt knackig sein kann. Wenn ich als einer der beiden Elternteile komplett zu Hause bleiben möchte, ja, dann ist es eben nicht so, dass man einfach eine kostenlose Familienversicherung hat, dass es dann kostenlos in die gesetzliche reingeht, sondern dass ich dann eben einen vollen Beitrag für eine private Krankenversicherung noch zusätzlich bezahlen muss. Und das kann dann mit etlichen 100 Euro schon ordentlich in die Familienkasse hauen.
Aber wenn es jetzt passt, ist natürlich super schwer, die richtige private zu finden, weil es gibt natürlich uferlos viele es gibt natürlich einmal sehr, sehr viele Versicherungen und uferlos viele Tarife. Ich habe so ein paar Schritte mir erstmal rausgeschrieben. Also Schritt 1 ist natürlich, überleg dir, welche Leistungen für dich unverzichtbar sind. Und zum Beispiel, auch wenn du jetzt sagen willst, die Psychotherapie ist mir wichtig für den Fall der Fälle, dass das abgesichert ist, dann solltest du das auf jeden Fall auf den Zettel nehmen. Dabei hilft dir unsere Leistungsübersicht. Die ist ein PDF-Dokument. Link packen wir dir natürlich in die Shownotes. Und dann kommt jetzt natürlich der nächste Schritt. Ich könnte mir das ja jetzt ergoogeln, aber diese Tarife sind halt wahnsinnig kompliziert und wir sind da eigentlich jetzt in einer ähnlichen Situation wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung.
Genau. Ja, also die private Krankenversicherung, wie du es richtig ansprichst, ist einfach ein kompliziertes Tarifwerk. Es gibt einen riesigen Markt da draußen. Die Versicherer battlen sich auch immer so damit, immer wieder mal einen neuen Tarif aufzulegen, müssen sich aber gleichzeitig gut überlegen, da den Überblick zu behalten. Und das ist ja letztendlich dann schon auch wichtig, sich erstmal zunächst mal den richtigen Versicherer auszusuchen. Denn an diesen Versicherer bin ich wahrscheinlich, nicht immer, aber wahrscheinlich den Rest meines Lebens gebunden. Denn den Versicherer später mal zu wechseln, also zu einer anderen privaten Krankenversicherung zu gehen, lohnt sich fast nie. Warum? Weil ein Teil meines Beitrags, sogenannte Altersrückstellungen, wird angespart. Und wenn ich den Versicherer wechsle, dann verliere ich die. Und das macht fast nie Sinn. Das ist also fast finanzieller Wahnsinn. Was geht, ist bei einem Versicherer einen Tarif zu wechseln. Zumindest in einen Tarif, der die gleichen oder schlechtere Leistungen hat. Wenn ich einen Tarif will, der bessere Leistungen hat, dann muss ich nochmal eine neue Gesundheitsprüfung machen. Das funktioniert dann in vielen Fällen nicht. Das kann schon mal gehen. Da gibt es auch alle möglichen Modelle. Aber ich muss mir letztlich einen Versicherer aussuchen, der wirklich vor allem finanziell gut aufgestellt ist, der auch eine entsprechende Tarifauswahl hat. Und das ist halt alles selbst zu machen, ist wirklich schwierig, weil es halt auch auf meine persönlichen Präferenzen, meine Gesundheitssituation übrigens und so weiter auch ankommt.
Wir haben natürlich einen Ausweg. Wir haben nämlich gerade erst vor kurzem Makler für die private Krankenversicherung getestet und die können dir tatsächlich dabei helfen, den richtigen Tarif zu finden. Die Empfehlungen packen wir in die Shownotes. Es gibt aber ein ganz wichtiges Sternchen, das wir unbedingt erwähnen sollten. Du solltest nur zu so einem Makler gehen, wenn du dir zu 100%, und zwar wirklich zu 100%, nicht zu 99,99999% sicher bist, dass du in die private Krankenversicherung willst, weil, das ist jetzt gar kein Vorwurf an die Makler, aber natürlich wollen die dir eine private Krankenversicherung verkaufen. Das ist ihr Job. Wenn sie das nicht machen, dann machen sie ihren Job nicht gut. Und deswegen erst für dich rausfinden, ob du in die private Krankenversicherung willst und ob du dir das langfristig leisten kannst. Und wenn du dir zu 100% sicher bist, dann zu so einem Makler gehen und der hilft dir quasi in diesem Tarifdschungel den richtigen Tarif zu finden. Weil er gibt natürlich keine neutrale Einschätzung. Das, finde ich, kann man auch gar nicht erwarten. Und nimm auf jeden Fall unsere Checkliste zur Beratung mit. Da kannst du alle Dinge abhaken, ob die auch alle mit dir durchgesprochen wurden. Und dann kannst du auf jeden Fall mit einem für dich annehmbaren Ergebnis, mit einem für dich guten Ergebnis da rausgehen. Aber das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, da nicht mit der Erwartung von der neutralen Beratung einfach hinzugehen.
Genau. Also vielleicht muss man es nochmal deutlicher sagen, ja, neutrale Beratung im Sinne von, sollte ich jetzt in die private Krankenversicherung oder nicht, ja, weil ist doch ganz klar, das Geschäftsmodell dieser Makler beruht darauf, wie du gerade schon gesagt hast, ne, solche Tarife zu vermitteln und ja, die verdienen da auch ordentliche Provisionen dran, aber das ist auch okay, weil es auch eine vom Fachlichen her einfach eine qualifizierte Beratung ist. Wir haben natürlich da auch entsprechend strenge Kriterien an so einen Test angelegt, das heißt, die Makler, die wir dir dort auch empfehlen können. Das sind wirklich erfahrene Berater mit einer großen Tarifauswahl, die auch einfach die fachliche Expertise damit mitbringen, allesamt, um eben aus diesem Dschungel, kann man nicht anders sagen, aus diesem Tarifdschungel für dich insgesamt auch eine sehr gute und transparente Auswahl zu bieten. Und unsere Checklisten bieten dir eben dann auch die Möglichkeit, das nochmal zu überprüfen, dass der Makler das eben die entsprechenden Fragen, von denen du vielleicht auch ein bisschen überwältigt bist, eben abzuhaken und da hast du, was die Tarife, in welche private Krankenversicherung du solltest, hast du da wirklich gute Berater an der Hand. Wie gesagt, unten die Links sind, oder nicht unten, aber sind in den Shownotes und das auszuwählen. Aber nochmal, in deinem Sinne, von denen jetzt eine, ja, in dem neutrale Einschätzung zu erwarten, ob man jetzt die private oder die gesetzliche besser ist, das ist ein bisschen viel verlangt. Das liegt auch in vielen Fällen daran. Ich habe da auch Erfahrungen mit solchen Vermittlern, dass das so ein bisschen so eine, auf Französisch sagt man, Deformation professionell ist, ja, also die machen das den ganzen Tag und da ist man natürlich auch überzeugt von dem, was man den ganzen Tag macht. Ne? Die, also stehen auch da dazu, dass die private Krankenversicherung eine gute Institution ist und das wird man immer da raushören.
Gehört ja auch dazu, dass man seinen Job gut machen will.
Also ganz klar.
Ist ja keine ganz Frage. Normal.
Ganz klar.
Aber damit sind wir schon wieder fast am Ende unserer Folge, ohne dass Saidi sich für eine der Seiten der Macht entscheiden musste.
Doch, also das muss ich mal auch ganz deutlich sagen. Ich habe mich für eine der Seiten der Macht entschieden, die aber weder gut oder böse ist sozusagen. Also ich bin der gesetzlichen Krankenversicherung, kann man deutlich so sagen. Obwohl ja, das ist ja auch kein Geheimnis, ich mir eine private Krankenversicherung damals hätte aussuchen können aufgrund des Gehalts. Aber letztendlich ist mir da das ja, solidarische System auch sympathischer gewesen, aber auch vor dem Hintergrund, dass ich drei Kinder habe, für die ich jeweils noch Beitrag hätte bezahlen müssen. Ja, das war damals nicht wirklich denkbar.
Dann kommen wir zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von Alex Mutombo 21. Hey Saidi, lohnt sich ein mehrfacher Wechsel des Tagesgeldkontos, um die besten Zinsen zu bekommen?
Ja, also direkte Antwort, ja, grundsätzlich schon. Die Frage ist natürlich, wie viel Aufwand will man sich da, damit immer machen? Ja, also das ist ja so diese berühmte Zinsjagd, dauernd das Geld hin und her zu schieben. Ich würde mal sagen, mach dir damit nicht zu viel Stress. Ja, jetzt wegen, ich weiß nicht, ja, 0,2, 0,3 Unterschied irgendwie dauernd das Tagesgeldkonto zu wechseln, wäre mir persönlich zu doof, muss man sagen, ja. Aber wenn es ein bisschen eine vernünftige Summe geht und der Unterschied halt irgendwo bei 1%, 1,5, 2% sind, dann sollte man das auch machen. Dann kann man auch mehrfach das machen. Und es ist Gott sei Dank, das steckt immer so ein bisschen dahinter, das hatten wir ja neulich auch schon mal. Wenn du dann halt lauter Abrechnungen kriegst, die ganzen Jahressteuerbescheinigungen von, sagen wir mal, von drei Tagesgeldkonten, wenn du eine vernünftige Steuersoftware benutzt, dann ist es auch letztendlich für die Steuererklärung auch kein großes Thema, dass die paar Zahlen da einzuhacken. Das ist alles kein großes Drama. Ich würde sogar behaupten, gerade in dem Fall ist es sinnvoller, das für die Steuererklärung zu machen, weil wenn ich jetzt zweimal das Tagesgeldkonto wechsle, also dann drei Tagesgeldkonten hatte, da immer mitzutracken, hey, wie viel Freistellungsauftrag habe ich beim Konto A, beim Konto B, beim Konto C gemacht und wie viel habe ich da jeweils davon verbraucht, Es würde mich wahnsinnig machen. Da zahle ich lieber einfach mal so blind ein bisschen Steuer und hole mir das dann über die Steuererklärung weg, wo ich ein paar Zahlen kurz mal in die Steuer-App hacke und dann ist die Sache wieder erledigt.
Und Nico hat noch eine Frage für dich. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist nämlich ein Budget-Dilemma.
Okay.
Und zwar will Nico wissen, hey Saidi, es ist der 15. und du musst noch Tickets für den Urlaub kaufen. Okay. Die sind jetzt 10% günstiger, aber du würdest die Sparquote diesen Monat nicht treffen. Jetzt kaufen oder nächsten Monat? Was würdet ihr tun?
Also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, der Urlaub oder was Tickets für den Urlaub sind, ja, ist jetzt nicht optional. Ja, man will das halt einfach wahrscheinlich machen. Das ist ja auch Blödsinn da jetzt. Irgendwie Urlaub will man es ja auch gut gehen lassen. Dann wäre es natürlich auch Blödsinn, die Tickets nicht jetzt für 10% günstiger zu kaufen. Also das würde irgendwie dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Aber ich kann verstehen, dass man sagt, oh, da überziehe ich jetzt irgendwie mein Budget. Und das ist ja irgendwie nicht so sinnvoll. Ja, und das widerspricht sich ja auf den ersten Blick. Ja. Und trotzdem sage ich natürlich, also wenn du schon weißt, du wirst die Tickets kaufen, nein, dann kaufst du halt 10% günstiger, ist ja gar nicht die Frage. Wenn ich das jetzt richtig so durchdenke, ist der Fehler eigentlich woanders. Weil unser User hat ja gesagt, wenn ich jetzt diese Tickets auch 10% günstiger kaufe, dann habe ich mein Budget überzogen. Meine provokative Gegenfrage würde lauten, wieso kannst du dir das eigentlich jetzt leisten, dass du da 10% weniger, also wieso kannst du die Tickets überhaupt leisten? Weil was ich raushöre ist, dass also Budget kann ja nur heißen, dass man eigentlich Geld hätte zur Seite legen müssen irgendwie oder sowas in der Richtung. Und dann ist meine Gegenfrage, wieso ist das nicht schon längst passiert?
Das war für mich nämlich auch, also es ist ja der 15.
Genau.
Und man würde dann die Sparquote diesen Monat nicht treffen. Wäre mein Tipp tatsächlich, also so mache ich es immer, die Sparquote am 2. zu erfüllen. Und dann halt an den Supermarkteinkäufen zu sparen oder so. Dann gibt es halt am Ende drei Tage Nudeln mit Pesto.
So kann man sagen, okay, wir essen dreimal Pesto und gehen nicht essen und so weiter. Und damit hast du dann die Tickets auch bezahlt. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Aber das Entscheidende, glaube ich, und das höre ich da so ein bisschen raus, ist, bitte spar am Anfang des Monats oder dann, wann halt dein Einkommen weg ist. Ja, weil dann ist deine Sparquote, 20%, hoffentlich, wissen wir nicht, erfüllt. Und du hast nicht mehr das Problem, dass du dir überlegen musst, ist das Geld nicht da? Aber wenn das Geld dann wirklich nicht da ist auf dem Konto, ja, dann kannst du die Tickets vielleicht wirklich nicht leisten. Das ist halt so das Problem. Andersherum könnte man vielleicht sich höchstens noch überlegen, ich habe mir jetzt sogar ein spezielles Urlaubskonto gebaut, sozusagen, in das ich jeden Monat reinspare und das wird jetzt quasi überzogen. Dann sage ich, ja, okay, das ist dann tatsächlich ein bisschen doof, wenn jetzt das sozusagen die Tickets mal auf einen Schlag da rauszieht. Aber es gibt ja noch einen buchhalterischen Trick. Du machst es ja nicht umsonst, dass du die Tickets für 10% günstiger kaufst. Ja. Das heißt ja, dass du im nächsten Monat quasi vom Urlaubsbudget was gespart hast. Anders gesagt, die 10%, die du eingespart hast, die kannst du ja dann wieder zur Seite sparen. Also ja, vielleicht musst du dann das Konto quasi erstmal überziehen oder ein bisschen was aus einer anderen Quelle nehmen. Vom Notgroschen vielleicht, ja. Aber bitteschön die eingesparten 10% dann auch wieder draufschieben.
Wir würden also beide jetzt die günstigeren Tickets
kaufen. Klar, natürlich. Das wäre ja dämlich.
Was tatsächlich hilft, finde ich, für so einen Fall, ist ein eigenes Tagesgeldkonto für so Dinge machen. Und zum Beispiel immer das übrig gebliebene Freizeitbudget da parken.
Kann man machen.
Dann kann man zumindest so einen Budgetpuffer, auch wenn der quasi nur jetzt einen Teil der Summe abdeckt, aber man hat so einen kleinen Budgetpuffer, um sowas mal abzudecken, wenn das Schnäppchen kommt.
Aber nicht zu sklavisch mit diesen Budgets umgehen. Das Wichtige ist eigentlich, dass das Sparen erstmal erledigt ist. Ja? Also sowohl insbesondere natürlich die Altersvorsorge, aber auch sonstiges Sparen aufs Tagesgeldkonto, Sicherheitsbausteine und so weiter. Das einfach mal wegzuschieben, typischerweise 20%, dann ist der Rest auch nicht mehr so das Problem. Dann kann man auch mal kurz an ein Tagesgeldkonto für diese 10%, für die Tickets rangehen sozusagen und das dann nachher wieder auffüllen.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Kann ich nur sagen, vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt, egal wo und wie du unseren Podcast hörst oder schaust. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.